Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Friedrich Plus Deutsch vom Friedrich Verlag. Wir möchten dich in diesem Podcast ja mit innovativen Unterrichtsideen inspirieren. Und deshalb bringen wir in jeder Folge den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen, 5 Kernaussagen, vielleicht auch in 5 zentralen Anliegen zum Ausdruck und auf den Punkt. Und heute geht es um das Thema neue Sachlichkeit im Deutschunterricht. Mein Name ist Sebastian Nüsse und ich spreche hier mit den Menschen hinter diesen Unterrichtsideen aus dem Friedrich Verlag. Und heute darf ich als Gast ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Dieter Wrobel. Er ist Mitherausgeber von Praxis Deutsch und er lehrt oder ist am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in Würzburg. Und wir werden uns gleich ein bisschen darüber unterhalten, wie wir jetzt dieses Thema neue Sachlichkeit in den Deutschunterricht reinbringen können. Wie immer arbeiten wir dabei, ich habe es gerade schon gesagt, die 5 wichtigsten Aspekte heraus, die du für deinen Unterricht benutzen kannst. Und am Ende fasse ich diese 5 Thesen dann auch nochmal für dich zusammen. Du findest sie auch nochmal in den Shownotes und damit starten wir jetzt quasi nach der Vorrede direkt in das Gespräch rein. Und bevor wir zu den 5 Thesen kommen, noch eine wichtige Frage, die wir klären sollten, oder 2 Fragen. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist einfach nur nochmal kurz auf den Punkt gebracht, was genau meint denn eigentlich neue Sachlichkeit? Und damit herzlich willkommen, Dieter, im Podcast.
Ja, hallo Sebastian, grüß dich. Ja, neue Sachlichkeit ist eine Literaturströmung der 20er Jahre, eine Literaturströmung, die die Weimarer Republik begleitet, also direkt nach Ende des Ersten Weltkriegs in den frühen 20er Jahre beginnt, sich zu entwickeln und ihren Höhepunkt zum Ende der 20er Jahre findet und dann 33 abrupt abbricht. Sachlichkeit deshalb, weil die Autoren und Autorinnen genauso wie die anderen Künstler, die Künstlerinnen versuchen, nicht mehr mit Bombast, mit Stuck, mit noch originelleren und noch größeren metaphorischen Sprachfiguren zu arbeiten, sondern sie beschreiben, was sie sehen. Sie nehmen die Sprache zurück, sie reduzieren, sie werden sachlich.
Und du hast gesagt, und das findet man ja auch in der Ausgabe dann wieder, das vielleicht nur noch als wichtiger Aspekt, das ist nicht beschränkt auf Literatur, sondern dieser Aspekt von Sachlichkeit findet sich tatsächlich dann und damals auch in anderen Bereichen noch wieder. Vielleicht kannst du da auch noch 1-2 Punkte zu sagen.
Ja klar, also in den 20er Jahren gibt es diesen einen Zug der neuen Sachlichkeit als einen prägenden ästhetischen Zug. Der findet sich in einigen Gemälden der Zeit wieder. Die Architektur, die moderne Architektur verzichtet nun auf die Schnörkel und die Arabesken, sondern es werden glatte Fassaden, klare Fronten gezeigt. Das Design etwa des Bauhauses nutzt die Funktion, also die Bauhausmöbel oder die Bauhausalltagsgegenstände sind ganz klar auf ihre Funktion hin bezogen. Und selbst im neuen Medium Film gibt es Tendenzen zu versachlichen, wiederzuspiegeln, was ist, was man sozusagen im gesellschaftlichen Feld findet, ohne dies großartig zu überhöhen oder sprachlich zu überschütten.
Mein erster Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, war, das hört sich auch so ein bisschen nach Reinigung, nach Neuanfang, nach wir beschränken uns jetzt mal auf das Wichtigste an.
Ja, das ist sicherlich eine Tendenz, dass mit diesem Neuanfang, der ja auch politisch-gesellschaftlicher Neuanfang ist nach dem Krieg, na, die Weimarer Republik, der Versuch, Demokratie, etwas Neues zu etablieren, dass da auch der Versuch einer neuen Ausdrucksform mit hineinspielt. Es ist aber tatsächlich hier der Versuch, Gesellschaft zu erfassen, und zwar in ihrer gesamten Breite. Und wenn man sich die Literatur vor allem der neuen Sachlichkeit ansieht, dann zeigt die auch eine gewisse Breite. Sie reicht tatsächlich vom journalistischen Text über die Gerichtsreportage, die quasi neusachlich erfunden wird, bis hin zum Roman. Sie hat in der Lyrik wie im Drama ihr Pendant. Es geht darum, eben Sprache klar zu machen, klar zu kommunizieren, welche auch Verwerfungen, welche Problemlagen Autoren und Autorinnen in der Gesellschaft entdecken und diese eben nicht hinter Sprache zu verstecken oder mit Sprache zu überdecken, sondern im Gegenteil, sie freizulegen.
Und um damit quasi so eine Überleitung zur ersten These zu bekommen oder zum ersten Kernmerkmal der Ausgabe und vielleicht da noch die Frage an dich, was hat dich denn daran gereizt, jetzt dich nochmal mit so einem Thema zu beschäftigen und zu sagen, hey, wir bringen jetzt nochmal so eine Ausgabe zu genau diesem Thema raus?
Ah, da gibt's mehrere Gründe. Der erste Grund ist sicherlich rein kalendarischer Grund. Die Texte der neuen Sachlichkeit feiern 100-Jähriges. Das heißt,
Die aufmerksame Zuhörerin wird es gemerkt haben, wir haben 100 Jahre voll gemacht, ja.
genau, ne? Also das, was in den 1920er Jahren sozusagen Stück für Stück veröffentlicht und publiziert wurde, wird jetzt eben Stück für Stück 100 Jahre alt. Das ist natürlich nur erstmal eine Oberflächenannäherung, aber immerhin, so Jubeljahre, Jubeltage sind ja immer Anlass, Dinge nochmal hervorzuziehen und sie anzuschauen. Ein weiterer Punkt ist, dass Texte der neuen Sachlichkeit, etwa von Irmgard Keun, seit vielen Jahren im Zentralabitur der Bundesländer verankert sind, sodass neue Sachlichkeit durchaus ein Thema ist, das für den Literaturunterricht ohnehin immer wieder neu aufzubereiten ist. Und ich verhehle nicht, es gibt auch einen persönlichen Grund. Ich bin ein ganz großer Fan dieser Texte der neuen Sachlichkeit. Ich mag sie einfach. Und ich bin auch jetzt beim nochmal Lesen, beim Wiederentdecken vieler Texte über Perlen gestolpert oder vielmehr auf Texte nochmal wieder aufmerksam geworden, die ich mit einem ganz großen Vergnügen, großem Genuss gelesen bzw. wiedergelesen habe.
Also das, was du gerade sagst, das kann ich erstmal als Nicht-Deutschlehrer total nachvollziehen, weil ich fand es ganz spannend, all die Aspekte und thematische Überschriften, um die es dann inhaltlich geht. Da habe ich gedacht, ja, ob das jetzt vor 100 Jahren war oder quasi jetzt aktuell, da merkst du erstmal gar keinen Unterschied. Also jetzt rein zeitlich und oberflächlich natürlich betrachtet, weil es eben genau darum geht. Und das ist ja auch so ein bisschen die erste Kernaussage, dass man eben diese Aktualität der Texte nutzt und den Schülerinnen und Schülern damit auch nochmal vor Augen führt, dass quasi vor 100 Jahren vieles schon genauso war wie heute. Richtig?
Ja, absolut richtig. Das ist ein zentrales Anliegen der Ausgabe, deutlich zu machen, dass diese Texte zwar 100 Jahre alt sind, uns in den 2020er Jahren aber in vielem näher sind als Texte etwa der 1950er oder auch der 1960er Jahre. Also Themen, die unter aktuellen Anglizismen daherkommen, wie, was weiß ich, Fake News oder MeToo als Debatte und Diskurs. Da hat man ja den Eindruck, das seien Themen, die quasi gerade aufgeploppt sind. Leider ist es oder ist es nicht so. Das sind Themen, die in den 20er Jahren, den 1920er Jahren bereits verhandelt wurden und die sich in der Literatur der 1920er Jahre eben auch finden. Also gerade dieses Fake News-Beispiel, wenn man mal bei Erich Kästner im Fabian-Roman nachliest, da wird man sehen, die Journalisten, die ihr Arbeitsethos nicht allzu gründlich auffassen, halt Falschmeldungen in die Zeitung setzen, damit die Zeitung voll ist, schlicht und ergreifend, damit das Blatt gefüllt ist und sich nicht weiter darüber Gedanken machen, was sie damit anrichten. Oder wenn man den wunderbaren Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm von Gabriele Tergip liest, da sieht man das Funktionsprinzip von Deutschland sucht den Superstar. Also wie die Medien ihre Stars, seien sie noch so unbedarft, zu Stars erst macht, nach dem Motto, man braucht die Schlagzeile, man braucht den Hype, um eine Person. Aber in der nächsten Saison wird der nächste Star gemacht und da gibt es den nächsten Superstar und keiner redet mehr vom Superstar davor. Also solche Dinge zeigen, im Übrigen gilt das auch für soziale Themen, also etwa die Rolle der Frau, der Wandel der Arbeitswelt. Das sind alles Themen, die uns sehr aktuell erscheinen, die sehr aktuell sind, die aber gleichzeitig zeigen, dass wir eigentlich seit gut 100 Jahren auf der Stelle treten und uns immer noch mit denselben Problemen rumschlagen, wie die in der Weimarer Republik verhandelt wurden.
Das ging mir nämlich gerade auch durch den Kopf. Ich habe so überlegt, okay, was ist quasi der Erkenntnisgewinn, den ich daraus gewinne? Also wenn ich jetzt als Schüler, Schülerin, ich meine, ich finde das total schön, weil ich kann da, glaube ich, ganz anders inhaltlich andocken, als wenn ich jetzt einen Text lese, der vielleicht historisch viel weiter weg ist oder, wie du gerade auch schon gesagt hast, 50er, 60er Jahre, wo einfach was mich nicht so packt. Also das packt mich und jetzt über die, ich sag mal, Deutschbetrachtung hinaus. Also was wäre der Erkenntnisgewinn? War es damals wirklich genauso wie jetzt? Oder gibt es da schon noch Unterschiede?
Ja, selbstverständlich gibt es Unterschiede. Also die Zeitumstände sind mitnichten zu vergleichen. Also ich denke, die 1920er Jahre waren in vieler Hinsicht radikaler und extremer, als das in der Gegenwart der Fall ist. Auch die politische Situation war viel zerrissener, viel existenzieller, viel dramatischer. Die soziale Situation war um ein Vielfaches verschärft. Also insofern würde ich jetzt nicht mit Blick auf die Umstände einfach eine Parallele ziehen und sagen, es kommt alles wieder und spätestens nach 100 Jahren sind wir wieder da, wo wir waren. Also da bin ich weit von entfernt. Allerdings mit Blick eben auf Literatur im Unterricht und die Relevanz von Literatur im Unterricht scheint mir gerade hier ein Zugang zu sein, der zeigt, dass man sozusagen auch die eigene Gegenwart nochmal beleuchten kann, nochmal ausleuchten kann und ein Verständnis für Problemlagen, für Verwerfungen, für aktuelle Diskurse der Gegenwart entwickeln kann, wenn man einen Schritt zurücktritt und eben nicht nur das anschaut, was gerade jetzt publiziert wird, sei es literarisch, sei es in den Medien, sondern das Ganze gewissermaßen durch die Brille der 1920er Jahre betrachtet und dort vielleicht auch Ursachenforschung betreiben kann, die eine oder andere Ursache für Probleme, mit denen wir uns heute halt noch rumschlagen, finden kann.
Und vielleicht auch dann an der einen oder anderen Stelle Entwicklungsschritte vermeidet, die sich dann daraus vielleicht ergeben haben. Ja, also vielleicht noch eine Frage dazu. weil du es gerade gesagt hast, jetzt den Blick mal zurückzunehmen, ist ja ganz spannend. Und trotzdem haben wir vorhin ja schon gesagt, das waren irgendwie ganz, ja, auf den Punkt gebrachte Texte oder sind ganz auf den Punkt gebrachte Texte. Hat man das damals auch schon so gesehen? So, also neue Sachlichkeitstexte, so war das damals auch schon, dass die Menschen gesagt haben, wow, wir erkennen hier einen Unterschied und wir beschäftigen uns damit? Oder hat das quasi auch Zeit gebraucht, sich damit dann auseinanderzusetzen und dessen gewahr zu werden?
Ah, da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen unterschiedlichen Gruppen der Rezeption. Also die zeitgenössische Rezeption hat zum Teil diese Texte genau deswegen bejubelt, weil sie eben sehr aktuell waren, weil sie sehr zeitgemäß waren, weil sie in der Sprache eben auch klar und nüchtern dargestellt hat. Das ist sozusagen als Innovationsschritt seinerzeit gelobt worden. Aber ich sagte schon, die 1920er Jahre sind eben nicht nur neue Sachlichkeit. Die kulturelle Spannbreite der 20er Jahre ist immens breit und auch die Bereitschaft der Menschen, sich auf Neues einzulassen. Und genauso wie es eben hinsichtlich der neuen Sachlichkeit Jubel gab, so gab es eben auch massive Ablehnung von all denjenigen, die sich eben nicht den neuen Herausforderungen stellen wollten, die sich überfordert gefühlt haben, die sich abgehängt gefühlt haben, die zurück wollten. Also insofern ist es immer so eine Spartengeschichte. Also die neue Sachlichkeit sind nicht die 20er Jahre, sind nicht die Weimarer Republik. Sie sind eine Facette neben vielen.
Und das wäre auch nochmal wichtig herauszustellen. Und gleichzeitig, und das hat es gerade irgendwie nochmal schön auf den Punkt gebracht, wir sehen eben, wie aktuell es ist. Also der Umgang mit Veränderungen, das erleben wir ja jetzt auch wieder
Absolut.
gesamtgesellschaftlich, global gesehen wiederum, im System Schule, egal wo du es betrachtest, dass es einfach extrem anstrengend ist, im Sinne von, also für die einzelnen Personen ist es anstrengend, aus unterschiedlichsten Gründen. Und vielleicht lass uns doch nochmal so, wenn wir jetzt so auf die zweite Kernaussage gehen, zweite These gehen, nochmal ein bisschen reinzoomen, weil da heißt es, dass man sich natürlich, um Unterricht interessant zu gestalten, auch so Themen konzentrieren könnte wie soziale Unterschiedlichkeit, wie Geschlechterrollen insgesamt, Zukunftsvision. Wie lässt sich das gut mit dem Thema neue Sachlichkeit machen? Vielleicht können
Ach,
wir das mal
ganz,
ganz konkret an einem Beispiel
ja,
festmachen.
wollte ich auch gerade sagen, ein Beispiel hilft da ganz sicherlich. Wenn man sich überlegt, dass nach wie vor ja gleiche Arbeit ungleich bezahlt wird und die Lohnhöhe davon abhängt, ob jemand eben ein Mann oder eine Frau ist, dann wird man in der Literatur der 20er Jahre feststellen, dass es da gewissermaßen Ursachen dafür gibt, die darin liegen, dass in den 20er Jahren etwa völlig neue Berufsfelder erfunden worden sind. Also etwa auch so die soziale Schicht der Angestellten, der Sekretärinnen. Und das sage ich jetzt nicht mit Binnen-I, sondern tatsächlich Sekretärinnen. Das ist eine neue, der veränderten Wirtschaft folgenden Berufstätigkeit. Und diese Gruppe der Frauen, die in diesen Berufen tätig waren, die ist im Prinzip von vornherein ausgebeutet, untergebuttert, schlecht bezahlt, zum Teil sexuell genötigt und bedrängt worden. Und das sind Befunde, die eben in den 20er Jahren passieren, die dort real sind, die in der Literatur der 20er Jahre verhandelt werden und die, wenn man es liest, eben ausgesprochen gegenwärtig sind und uns gar nicht so fürchterlich fremd vorkommen.
Hast du da ein bestimmtes Beispiel vor Augen, also einen bestimmten Text, ein bestimmtes Werk, bei dem das gut wäre oder was dir gut gefällt, wo du sagst, boah, das ist super für den Unterricht, weil?
Also ich würde da einen Roman direkt nennen wollen, Das Mädchen an der Orga Privat von Rudolf Braune. Die Orga Privat war eine Schreibmaschinentyp, ne, sowas wie die Adler oder die Commodore. Also Das Mädchen an der Orga Privat, 1930 geschrieben, spiegelt genau diese Geschichte eines 19-jährigen jungen Frau, die aus der Provinz nach Berlin in die Metropole kommt und die sich mit dieser neuen Berufstätigkeit als Perspektive einen sozialen Aufstieg verspricht und dann sich in so einem Großraumbüro wiederfindet, sich in diese Hackordnung einsortieren muss und feststellt, dass sie eigentlich da tatsächlich ausgeliefert sind, und zwar insbesondere den männlichen Vorgesetzten. Sie versucht dann sozusagen Solidarisierungsbewegungen herbeizuführen, wird vielleicht sagen, sowas wie eine prototypische gewerkschaftliche Bewegung unter den Sekretärinnen herbeizuführen, als dann nämlich schließlich eine entlassen werden soll, die schwanger wird, nachdem sie vergewaltigt worden ist. Die Sache geht schlecht aus, und zwar vor allem für die Initiatorin dieser sozialen Aktion, die dann letztendlich entlassen wird. Also der Sekretärinnenroman, das ist so ein Subgenre der neuen Sachlichkeit, spiegelt genau diese beruflichen Kontexte wider. Und Das Mädchen an der Orga Privat von Rudolf Braune ist da ein ganz wunderbares Beispiel.
Um vielleicht nochmal ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Also wenn wir jetzt mal, das ist ja jetzt ein Aspekt, den wir gerade genannt haben, vielleicht noch einen zweiten Aspekt. Wir haben ja verschiedene Menschen mit verschiedenen Bereichen und Schwerpunkten, die uns gerade zuhören. Also wenn du sagst, da hätte ich noch was.
Ja, nehmen wir doch mal die ganzen Sportromane. Also Sport ist ja auch ein Thema, das Schülerinnen und Schüler recht nahe liegt. Sport wird zu einem in den 1920er Jahren zu einem zu einer Inszenierung von Unabhängigkeit. Also sowas wie die Sechstagerennen sind erfunden worden. Die ersten großen Boxkämpfe gibt es. Das heißt, Sport wird zum einen für Männer, aber noch mehr für Frauen tatsächlich zu einem Vehikel, um sich von Rollenkonventionen, von Rollenbildern zu befreien, sich selbst zu emanzipieren, bisschen zur Kleidung, ne, die dann eben funktional wird, um eben für bestimmte Sportarten tauglich zu sein. Sport wird sozusagen als eine Bewegung gezeigt, in der sich auch soziale Gegensätze ein Stück weit aufheben, aber eben nur ein Stück weit. Letzten Endes wird bestenfalls kaschiert. Sie werden natürlich nicht aufgehoben. Insofern sind die Sportromane der 20er Jahre, die Boxromane, die Fahrradromane, ein ganz wunderbares Beispiel. Und auch da könnte ich eben schnell einen Text nennen von Marie-Louise Fleißer. Eine Zierde für den Verein, so heißt der Roman mit dem schönen Untertitel Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen. Da wird
Und
nämlich
das sind
sichtbar,
doch
dass
Wörter, das spricht mich doch total an direkt
alles
als
dabei, ne? Das
Titel.
ganze Spektrum dabei, ja. Also da wird schon deutlich, dass hier im Prinzip Parallelen bestehen zwischen dem System Sport, dem System Wirtschaft, dem System Liebe auch, also private Beziehungen, sodass hier der Sport etwas Symbolisches, Prototypisches ist, in dem Geschlechterordnungen, in dem Emanzipation und Entwicklung und in dem letzten Endes auch ökonomische Diskurse verhandelt werden.
Also das sind auf jeden Fall schon mal zwei Beispiele. Danke dafür. Und jetzt leiten wir mal über zum dritten Kernanliegen, zur dritten These. Und da bin ich gleich mal gespannt, was du sagst. Und zwar ist ja immer so das Argument oder die Idee, natürlich Unterricht zeitgemäß zu gestalten, logischerweise. Und natürlich auch irgendwie die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, einen authentischen und realitätsnahen Bezug für sie herzustellen. So, jetzt haben wir ja gerade schon ganz viel darüber gesprochen, dass das dann inhaltlich gut geht. Ich habe mich jetzt, oder eine These, die man ja in den Raum stellen könnte, wäre oder ist, dass man eben bekannte Medien nutzt, die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch schon kennen, auch vielleicht auch in digitaler Art und Weise, Filme, Verfilmungen, so, also was Neuzeitliches, um zu sagen, hey, darüber schaffen wir einen Einstieg in das Thema.
Absolut. Also Medien wären hier ein probates Beispiel, wobei ich sage, das wichtigste Medium sind die Texte selbst. Die Texte sind eben sprachlich tatsächlich nicht durch große Fremdheit geprägt. Die lassen sich ohne allzu große Einstiegshürden rezipieren. Und die Texte sprechen für sich. Die sprechen auch Schülerinnen und Schüler an. Die sprechen im Übrigen auch jüngere Schülerinnen und Schüler an. Denn neue Sachlichkeit gibt es ja nicht nur in der Literatur für Erwachsene, sondern neue Sachlichkeit gibt es ja auch in der Kinder- und Jugendliteratur. Und da wird durch die Textstruktur selber schon das jüngere Lesepublikum angesprochen. Man denke an Emil und die Detektive von Erich Kästner oder man denke an den zugrunde liegenden Text Kai aus der Kiste von Wolf Durian, der auch schon dieses Element der Bande und des gemeinsamen Lösens eines Problems, eines Falls in den Mittelpunkt stellt. Also die Texte selber sprechen an. Man kann aber selbstverständlich auch, wenn man wieder an den Fabian-Roman von Kästner denkt, die aktuellste Verfilmung aus dem Jahr 21 heranziehen und sozusagen mit den Mitteln des Films der 2020er Jahre einen Text der 1920er Jahre in Szene gesetzt wird. Und hier wird dann auch ein wunderbarer Zugang geschaffen. Aber ich vermute, die Texte selber oder Auszüge aus den Texten schaffen diese Zugänge und zeigen Schülerinnen und Schülern, wie nah sie diesen Texten letzten Endes sind.
Und das ist ja vielleicht auch mal ein spannender Ansatz, es genau andersrum zu machen, also quasi den Text als Grundlage zu nehmen, als Unterrichtseinstieg sozusagen. Und da gibt ihr ja auch, weil du hast es jetzt gerade mit Fabian angesprochen, da gibt es ja auch ein Beispiel in der Ausgabe zu, wo da näher drauf eingegangen wird und wo es auch beschrieben wird, wie man das machen kann. Und da wird ja zum Beispiel gesagt, dass man im Anschluss dann hingeht und sich die Verfilmung anschaut und dann guckt, okay, wie ist denn eigentlich der Originaltext? Nochmal, wie ihr es formuliert, modifiziert und pointiert wird und auch die verschiedenen Stilmittel nochmal zu vergleichen. Also was passiert filmisch, was passiert literarisch? Wäre ja auch nochmal ein anderer Ansatz.
Absolut richtig. In einem Literaturunterricht, der ja in Teilen immer auch Medienunterricht ist, geht es ja darum, Medienverbünde auch zu nutzen. Und da ist ein Rezeptionstext, wie eben etwa eine aktuelle Verfilmung, das gilt für eben mit der Detektive genauso. Die Verfilmung ist zwar jetzt nicht mehr taufrisch, aber im Vergleich zum Alter des Textes immer noch relativ neu. Da gibt es einfach Ideen und Möglichkeiten, diese Medien einzubeziehen und dann eben den Referenztext, also den Printtext und den Interpretationstext, die filmische Adaption aufeinander zu beziehen.
Und da finde ich jetzt persönlich nochmal spannend, es geht ja immer auch um Wirkung, also wie wirkt ein Text, den ich lese, wie wirkt ein Film, den ich mir anschaue, was macht das mit mir? Und da finde ich spannend, was dann auch nochmal passieren kann. Denn wir haben ja vorhin gesagt, dass teilweise zum Beispiel, nehmen wir das Wort, Stichwort Fake News, wenn das eingebaut wurde in Text, um auch nochmal den neuzeitlichen Bezug herzustellen, dass ja heute auch durch diese ganzen sozialen Netzwerke zum Beispiel, wo ja Film das zentrale Medium ist, wo vielleicht eine Information, die als Text vorher zur Verfügung stand, im Film dann ganz anders genutzt wird. Also das finde ich irgendwie auch nochmal einen interessanten Aspekt.
Ja, absolut. Also bleiben wir bei dem Beispiel, das auch in der Ausgabe verhandelt wird. Der Kästner-Roman Fabian und die aktuelle Verfilmung. Das Spannende liegt ja darin, dass hier einerseits Figuren historisch inszeniert werden, also über ihre Kleidung etwa, in ein historisches Berlin hineinversetzt sind. Und gleichzeitig sind in diesem historischen Berlin allerdings Gegenwarts-Berlin Elemente drin. Also etwa die Stolpersteine sind zu sehen, die in den 1920er Jahren selbstverständlich noch nicht dort gelegen haben. Und dadurch
Ja.
gibt es sozusagen diese Übergänge zwischen 1920er und 2020er Jahren.
Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen. Und eine vierte Kernaussage ist, die man aus der Ausgabe herauslesen kann, dass man davon profitiert, dass diese Texte aus der neuen Sachlichkeit natürlich den Alltag total klar wiedergeben, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, und sich zum Beispiel nicht hinter symbolischer Sprache verstecken. So, das ist die Aussage. Und dann beschreibt ihr in der Ausgabe auch, dass das ja auch auf die einzelnen Textgattungen, also zum Beispiel in der Lyrik und so, auch übertragbar ist. Vielleicht magst du da noch was zu sagen.
Ja, absolut. Ich hatte ja schon gesagt, dass den Autoren und Autorinnen es ein Anliegen ist, eben die Sprache zu entschlacken. Und insofern ist die Strömung der neuen Sachlichkeit auch durchaus als eine anti-expressionistische Strömung zu sehen. Während man also in der expressionistischen Lyrik, um das Beispiel aufzugreifen, ja nun versucht hat, mit Sprachbombast, mit
Genau.
einem metaphorischen sprachlichen Aufwand zu argumentieren und zu ästhetisieren, geht die Lyrik der neuen Sachlichkeit gerade wieder zurück und nimmt jede Psychologisierung auch raus. Also Liebeslyrik neusachlich, bei Kästner, immer wieder Kästner, aber nicht nur, auch bei Mascha Kaleko zum Beispiel, Großstadtliebe. Das ist so ein Text, der zeigt, dass letzten Endes die seinerzeit neuen Medien das direkte Sprechen über Gefühle ersetzen und dass eben diese Technisierung es ermöglicht, sich nicht mehr direkt einer Konfrontation zu stellen, sondern auch solche Dinge wie Liebe oder zwischenmenschliche Beziehungen tatsächlich zu versachlichen. Und die Lyrik schafft es eben auch sprachlich, indem sie ganz unaufgeregt, ganz unaufwendig thematisiert, wie zwei Menschen sich kennenlernen und sich dann aber auch wieder gehen lassen.
Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Ist das trotzdem, also jetzt frage ich dich mal aus der Forschungsperspektive quasi auch und aus der Didaktikbrille gleichermaßen, ist das trotzdem schön? Also ich meine, so verblümte Sachen sind gerade, wenn du sprichst gerade das Thema Liebe an. Also das ist ja irgendwie auch in der romantisierten Vorstellung vielleicht irgendwie was ganz Schönes. Einerseits vielleicht historisch und andererseits heutzutage gerade bei den Schülerinnen und Schülern wahrscheinlich auch wieder durch ganz frühe Kontakte mit allem, was mit Liebe und Sexualität und so zusammenhängt, vielleicht auch schon wieder ganz entromantisiert. Also ich habe mich gerade gefragt, finden die das vielleicht gerade deswegen cool und schön und spannend? Ist das noch schön, wenn es so sachlich auf den Punkt gebracht ist?
Also mit der Kategorie schön kann ich tatsächlich nicht viel anfangen, weil es liegt dann mal im Auge des Betrachters
Das
oder der
stimmt.
Betrachterin, was jemand schön findet.
War
Aber
eine persönliche Frage.
es ist zumindest ein Differenzkriterium. Und ich denke, Heranwachsende, die vielleicht eher auf so einer Romantikschiene sind oder die bestimmte eben auch Vorstellungen so mit Liebe, mit Verliebtsein verbinden, denen sozusagen eine Differenzmarke an die Hand zu geben und mal zu schauen, dass man eben über Liebe auch anders sprechen kann. Und dass Liebe eben nicht immer nur sozusagen im Klischee ist und dass man nicht immer nur Herz auf Schmerz reimen muss, sondern dass es auch andere Formen des Sprechens über Liebe gibt und im Übrigen auch andere Formen Liebe zu erleben. Das kann meines Erachtens kein Nachteil sein.
Ja, war persönlich gefragt und persönlich geantwortet. Danke dafür. Und damit kommen wir dann zur letzten These, zur letzten Aussage, zum letzten Anliegen. Und zwar, dass natürlich dieses Thema, und das ist ja auch grundsätzlich immer ein Aspekt, dass wir Möglichkeiten von Überfachlichkeit hinbekommen, also von überfachlichen Lernen. Und da können wir nochmal anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben, weil sich eben neusachliche Elemente auch in Musik, in Bildern und in Architektur zum Beispiel wiederfinden. Vielleicht kannst du das noch kurz ausführen.
Also die neue Sachlichkeit ist ein wunderbares Beispiel, tatsächlich so ein Programm einer Kulturdidaktik aufzumachen, das über reine Literaturdidaktik in einem engeren Sinne hinausgeht. Und das zeigt, dass hier eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte Weltsicht, eine bestimmte Art, Welt und Befunde der Welt zu verhandeln, sich in ganz unterschiedlichen Bereichen wiederfinden. Ich hatte ja schon über die Architektur kurz gesprochen. Das Design des Bauhauses möchte ich nochmal erwähnen, dass also tatsächlich, und denk an die Dinge wie die Bürostühle oder die Teekannen, die Bauhaus-Designerinnen und Designer entwerfen, die sind in ihrer Funktion geprägt, die sind schlicht, die sind klar in ihrer Linienführung, sie haben einen Gebrauchsaspekt, die Form folgt der Funktion. Aber das gilt auch für Populärkultur. Also wenn man sich die Schlager, die Chansons anschaut, wenn man sich die Filme, wenn man sich die Reklameanzeigen der 1920er Jahre anschaut, auch das ist sozusagen Elemente von Alltagskultur, dann wird man dort ganz klare Botschaften, Abrüsten, das sprachliche Abrüsten wiederfinden, das eben sowohl in verschiedenen Kulturformen wie auch in Bereichen der Alltagskultur zu finden ist. Und das sind eben Schnittstellen, die für eine Kulturdidaktik hier sehr hilfreich sind, weil man sehen kann, dass es nicht nur sagen, ein singuläres literarisches Phänomen ist, sondern dass das, was eben unter anderem in Literatur auftritt, in anderen ästhetischen Formen, in anderen kulturellen Ausprägungen ebenfalls vorkommt. Und insofern ist überfachliches Lernen da tatsächlich ein wichtiges Stichwort. Nicht zu verwechseln mit fachübergreifendem Lernen, das ist ja nochmal eine andere, eher organisatorische Frage. Aber zu zeigen, dass eben Literatur als Bestandteil einer kulturellen Gesamtverfasstheit funktioniert und dass es eben Ankerpunkte und Ankerstellen gibt zwischen verschiedenen Künsten, zwischen verschiedenen Kunstformen. Das scheint mir sehr wichtig und es scheint mir auch eine wichtige Perspektive zu sein, die sich eben exemplarisch am Bereich der Literatur, Schrägstrich Kultur der neuen Sachlichkeit erlernen und erwerben lässt.
Und um den Bogen auch nochmal zu heute zu schlagen, genau diese Elemente finden sich ja heute auch in allen anderen Bereichen ja auch wieder. Also wenn wir nur mal an Smartphone-Design, um in der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler zu denken, App-Design, Werbung, du hast es gerade angesprochen, all diese Dinge sind ja auch wieder ganz, ganz minimiert, rein, ohne viel Geschnörkel, ohne viel Getönse, sondern einfach auf den Punkt gebracht. Also das, auch da hast du ja dann wieder den Gegenwartsbezug.
Absolut, so ist das ja. Stimmt.
An der Stelle, mit Blick auf die Zeit rennt immer in solchen Gesprächen. Du hast gleich das Schlusswort. Da darfst du gleich gerne nochmal einen Aspekt oder mehrere an uns richten, tatsächlich. Und ich würde an erster Stelle jetzt einmal zusammenfassen, was wir gerade miteinander besprochen haben. Das heißt also, wir haben fünf Kernanliegen thematisiert und das erste Mal zu sagen, wir nutzen einfach diese Aktualität der Texte, weil wir eben festgestellt haben, dass ganz vieles in den 1920er Jahren zumindest in Ansätzen ähnlich war wie heute. Zweite These, dass wir uns auf diese ganzen Themen wie soziale Unterschiede, Geschlechterrollen, Zukunftsvisionen konzentrieren können, um Unterricht einfach interessant zu gestalten. Dann haben wir gesagt als dritte These, dass wir gar nicht unbedingt neue Medien brauchen, sondern dass der Text an sich schon interessant ist, um den Unterrichtseinstieg damit zu machen und vielleicht davon abgehend dann nachher den Schwung auf neue Medien zu nehmen. Als viertes haben wir gesagt, dass die Texte den Alltag klar wiedergeben und sich eben nicht so symbolhaft wie davor vielleicht präsentieren. Und das letzte war das überfachliche Lernen, dass das eben super möglich ist. Wenn du jetzt vielleicht die Quintessenz für dich zusammenfasst, das ist die erste Frage, und danach kommt dein Schlusswort. Die Quintessenz aus dieser Ausgabe, neue Sachlichkeit im Deutschunterricht, was ist das für dich?
Also die Quintessenz ist eigentlich die Aufforderung an Lehrkräfte, den Mut zu haben, sich dieser Texte zu bedienen, sie zu nutzen, sie wieder zu entdecken und zwar für alle Altersgruppen, auch für junge Schülerinnen und Schüler im Bereich der Kinderliteratur, für Schülerinnen der Mittelstufe im Bereich etwa der Lyrik. Die neue Sachlichkeit ist zugänglicher, als man das vielleicht denkt und die 100 Jahre Differenz werden spielend wettgemacht, eben durch die sprachliche Klarheit, durch die sprachliche Aktualität, durch die thematische Aktualität der Texte selbst. Also keine Angst vor der neuen Sachlichkeit, greift zu.
Und das greift zu, bezieht sich auf die Ausgabe. Da finden sich nämlich ganz, ganz viele Beispiele noch weiter ausgeführt, ganz viel erklärt dazu. Und ich finde gerade diese auf dem Cover, also wenn man das Cover dann sieht, finde ich spannend, weil es erinnert natürlich an die 1920er Jahre. Und trotzdem, wenn man dann reinschaut, merkt man, wow, völlig zeitgemäß. Von daher vielen Dank für diese ganzen Einblicke, vielen Dank für die Erläuterung und dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt hast du den absoluten Schlusssatz, den du noch loswerden möchtest.
Ja, und was soll ich sagen? Die neue Sachlichkeit ist ein Füllhorn an Texten, die es wieder zu entdecken lohnt. Und zwar auch jenseits der altbekannten, üblichen Verdächtigen wie Kästner und Coyne. Auch diese Ausgabe macht einen Vorschlag, den Text wieder zu entdecken. Man kann hineingreifen, man findet überraschende Texte, man findet überraschende Anschlüsse, man findet überraschende Themen. Es ist einfach ein Füllhorn an toller Literatur.
Das war Einfach unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.